beschaulich und überschaubar. Wir haben den 11. September. Ich muss noch einen Kollegen anrufen. Muss ich mal dran denken. Der 11. September, wer erinnert sich nicht von den Älteren an dieses Datum? 2001. 21 Jahre ist das jetzt her. Und trotzdem war diese Schocknachricht, die uns an diesem Morgen ereilte, sowas von schockierend, ja. Es war einfach unfassbar, dass da ein Flugzeug in ein Hochhaus gesteuert wurde. Man glaubte ja erst, es ist ein Unglück, das ist ein kleiner Flieger, meinetwegen außer Kontrolle geraten und ist in New York in so ein Hochhaus reingeflogen. Aber als dann der zweite Flieger, ein Linienflugzeug, 20 Minuten später in den zweiten dieser Türme des Hochhauses World Trade Center gesteuert wurde, da war der Schock noch größer. Das war wirklich, ja, ich möchte sagen, mit den Worten unseres Kanzlers, es war eine Zeitenwende. Das hat man sich nicht vorstellen können, dass Menschen ein Linienflugzeug als Waffe benutzen. Als, ja, der Terrorismus, der hatte eine ganz andere Dimension auf einmal angenommen. Ja, es war wirklich ein Schock, wenn man sich daran erinnert. Man kann sich noch sehr gut daran erinnern, für alle, die jetzt vielleicht, das auch bewusst miterlebt haben, diese Nachrichten, weil alle Leute versammeln sich von irgendwelchen Radio- und Fernsehgeräten, um zu sehen, was stimmt das, was da durch die Nachrichten kam. Ja, der 11. September, der bleibt irgendwie schon in unseren Köpfen. Und genauso oder ähnlich schockiert waren wir eigentlich, als die Russen die Ukraine jetzt angegriffen haben im Frühjahr. Das war irgendwie genauso unvorstellbar bei uns, dass in unserem friedlichen Europa, wo alles auf Diplomatie ausgelegt ist, friedliche Lösungen, diplomatische Lösungen, auf einmal ein Krieg. Ja, dass Übungen waren, klar. Aber dass man tatsächlich als Aggressor in ein Land überfiel und, ja, unfassbar, was da passiert ist. Klar hatten wir von Kriegen gehört, aber die waren sehr weit weg, nicht in unserem Europa. Man dachte, in anderen Völkern ist das vielleicht noch anders. Die, ne, zeigen, wie stark sie sind und erledigen das mit Waffengewalt, aber bei uns... Auch das ist als Zeitenwende irgendwo deklariert worden, dann von unserem Kanzler. Und es ist sicherlich, es ist so. Denn dieser Krieg hier in Europa hat die Zeit irgendwie schon verändert. Seitdem ist alles unsicher geworden. Unsere Gedanken sind irgendwo ins Wanken geraten. Das ist doch nicht alles nur auf Diplomatie. Und auch bei uns ist das möglich. Und es wird Gas als Waffe genutzt. Und es werden Korn festgesetzt. Und es wird nicht ausgeliefert. Menschen leiden vielleicht Hunger, weil Millionen von Tonnen Getreide festgehalten wurden. Es ist tatsächlich eine Zeitenwende. Und diese Zeitenwende waren eigentlich nie zum Guten gewesen. Es waren immer Zeitenwenden jetzt zum Schlechteren. Ich möchte uns von einem Ehepaar erzählen, was eine Zeitenwende zum Besseren erlebt hat. Ihr kennt die Geschichte in- und auswendig. Ich möchte sie trotzdem lesen. Es ist also einiges zu lesen dabei. Und wir sollten unsere Gedanken mal dem Zacharias und der Elisabeth widmen. Ja, ich möchte uns lesen aus Lukas 1 ab Vers 5. Es war in den Tagen Herodes, des Königs von Judäa, ein gewisser Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung Abias und seine Frau aus den Töchtern Aarons und der Name Elisabeth. Beide waren gerecht vor Gott, indem sie untadelig wandelten in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Es geschah aber, als er in der Ordnung seiner Abteilung den priesterlichen Dienst vor Gott erfüllte, traf ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das Los, in den Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern. Die ganze Menge des Volkes war betend draußen zur Stunde des Räucherns. Es erschien ihm aber ein Engel des Herrn zur Rechten des Räucheraltars stehend. Und als Zacharias ihn sah, ward er bestürzt und Furcht überfiel ihn. Der Engel aber sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Johannes oder Jahwe ist gütig oder gnädig heißen. Und er wird zur Freude, dir zur Freude und Wonne sein, und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon von Mutterleibe an mit Heiligem Geist erfüllt werden. Und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und in der Kraft des Elias, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Einsicht von Geretteten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich dies erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Und ich bin gesandt worden, zu dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können bis zu dem Tage, da dieses geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die zu ihrer Zeit erfüllt werden. Und das Volk wartete auf Zacharias, und sie wunderten sich darüber, dass er im Tempel verzog. Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden, und sie erkannten, dass er im Tempel ein Gesicht gesehen hatte. Und er winkte ihnen zu und blieb stumm. Und es geschah, als die Tage seines Dienstes erfüllt waren, ging er weg nach seinem Hause. Nach diesen Tagen aber wurde Elisabeth, seine Frau, schwanger und verbarg sich 5 Monate, indem sie sagte: Also hat mir der Herr getan in den Tagen, in welchen er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen wegzunehmen. Wir lesen weiter ab Vers 36. 6 Monate später nämlich wurde der Engel des Herrn zu der Maria gesandt und verkündete ihr die Empfängnis des Herrn Jesus und sagte zu ihr: Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte ist auch mit einem Sohne schwanger in ihrem Alter. Und dies ist der 6. Monat bei ihr, welche unfruchtbar genannt war. Maria aber stand in selbigen Tagen auf und ging mit Eile nach dem Gebirge in eine Stadt Judas. Und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte die Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde mit Heiligem Geiste erfüllt und rief aus mit lauter Stimme und sprach: Gesegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher mir dieses, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, wie die Stimme deines Grußes in meine Ohren drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Und glückselig, die geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu ihr gesagt ist. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn. Ja, soweit erstmal. Ein Ehepaar, wo man drüber nachdenken kann. Nicht so viel wird davon geredet, nicht so viel berichtet, aber das, was berichtet wird, ist schon nachdenkenswert. Wir finden eigentlich auch nur im Lukas-Evangelium von diesen beiden so berichtet, aber auch sehr ausführlich. Es wird also ein sehr langes Kapitel eigentlich dafür verwendet, um zu beschreiben, was da passiert ist vor der Geburt unseres Herrn. als der Johannes angekündigt wurde, Johannes der Täufer. Ja, die Beschreibung dieses Ehepaares in drei Versen ist schon krass, finde ich mal. Die ersten drei Verse, die wir gelesen hatten, und zwar wird er Zacharias genannt aus der Abteilung Abias und seine Frau aus den Töchtern Aarons und ihr Name war Elisabeth. Sie waren also beide aus dem priesterlichen Geschlecht. Ich denke mal, wenn man das heute mal auf christliche Werte überträgt, dann hatten beide wahrscheinlich einen christlichen Hintergrund und haben sich zusammengetan, also alles gut. Ja, so wie man sich das wünscht. Und beide waren also aus priesterlichem Geschlecht. Und die Adjektive, die für sie verwendet wurden, war, sie waren gerecht vor Gott, sie wandelten in seinen Geboten und Satzungen. Und ich bewundere eigentlich die beide, denn es wird da kein Unterschied gemacht. Eigentlich wird ja immer der Mann nur erwähnt, die guten Vorzüge. Aber hier heißt es von beiden. Ich denke mal sogar, dass der Fokus hier auf Elisabeth liegt, weil eigentlich wird von ihr noch mehr berichtet als von ihrem Mann. Ich denke mal, sie hat wirklich ein selbstständiges geistliches Leben gehabt, diese Elisabeth. Sie folgt nicht nur einfach einem frommen Mann und tut genau das, was er sagt, sondern sie hat wirklich ein eigenständiges Leben geführt mit dem Herrn und in den Satzungen des Herrn. Sie tat also das, was in der Bibel, was sie wusste aus der Bibel, was sie wusste, was sie tun musste, sie tat das. Und ich bewundere einfach die beiden, wenn es da dann in dem nächsten Vers heißt, aber sie waren kinderlos, ein Problem. Diese Ehe war jahrelang kinderlos geblieben. Ja, wir waren auch 5 Jahre lang kinderlos, wo wir auch die Nachricht bekommen hatten, es ist nicht möglich für euch Kinder zu bekommen, weil meine Frau unfruchtbar ist. Ja, so die Aussage des Frauenarztes. Und es waren wirklich Jahre, wo wir gedacht haben, ja, es ist eben so. Und trotzdem hat man dann diese Fragen hintenrum und die Blicke gesehen, wann kommt denn endlich bei euch was? Habt ihr schon mal dran gedacht? Und also, ja, es ist wirklich nicht schön für ein Paar, von dem man erwartet, dass es Kinder kriegt. Und es kriegt keine Kinder und sie selbst wissen, ja, es ist irgendwie nicht möglich. Und diese beiden hier, die waren darüber alt geworden. Es waren also nicht nur 4 oder 5 Jahre, wo sie darauf gewartet haben, sondern es war viel herausfordernder. Eigentlich, die Zeit war vorbei, wo man schwanger werden konnte. Ich denke mal, und es ist ja klar gesagt, die Frau war schwanger. Ja, bei dir liegt das Problem. Ich doch nicht, ich könnte ja, aber du? Ne? Wir könnten schon Kinder haben, aber du? Ja, wo liegt da Zündstoff drin in einer Ehe? Wenn einer was die Erwartungen des anderen nicht erfüllen kann, vielleicht, ja. Wie gehen wir damit um, wenn es so herausfordernd ist in einer Ehe? Wenn wir ein Problem haben, das in unserer Ehe besteht, unerfüllte Vorstellungen. Wir wissen aus den Betrachtungen damals von Abraham und Sarah, die haben intensiv nach einem Ausweg da gesucht und die Sarah hat auch einen Ausweg gefunden und hat dem Abraham angeboten, da geh doch ein zu deiner Magd. Der Abraham hat das wahrscheinlich nicht ungern gemacht. War ja mal ein Kick, oder? Weiß ich nicht. Aber jedenfalls haben die beiden, da steht nichts davon, nicht nach so einem Ausweg gesucht, dem selbst nachzuhelfen. Und wir lesen eigentlich, ja, denke ich mal, zumindest von dem Zacharias, dass auch er intensiv dafür betete, und zwar über die Zeit der Empfängnis hinaus, wo sie eigentlich gebären konnte, wo sie empfänglich war für den Samen. Und der Engel hat es ja gesagt, dein Gebet zu Zacharias, er hat für seine Frau gebetet, auch als alles aussichtslos erschien. Ja, wie lange beten wir für etwas? Eigentlich bewundere ich die beiden, dass sie weiter gebetet haben, auch als die Fruchtbarkeit vorbei war von der Elisabeth. Trotzdem haben sie es gemacht. Man liegt nichts darüber, dass sie das ungern gemacht haben oder dass sie es an Gott einen Vorwurf gemacht haben. Und das finde ich sehr, sehr schön bei diesem Paar, weil es schien also wirklich an einem Strang zu ziehen und für diese Sache zu beten. Und sie haben sich da irgendwo nichts vorgeworfen, zumindest nicht das, was hier festgehalten ist. Ja, und dann der Zacharias, der dann aus dieser Abteilung Abias war und der diesen Tempeldienst dann verrichten sollte. Es gab da ja 24 Abteilungen von den Priestern, die immer 2 Wochen lang, ich weiß gar nicht, ob das hintereinander oder nur 2 Wochen im Jahr, jedenfalls 2 Wochen, diesen Räucherdienst im Tempel verbringen mussten oder diesen, überhaupt den Tempeldienst verbringen musste. Und der räucherte, das war eigentlich derjenige, der das Große losgezogen hatte. Das war also nur einmal im Leben einem sowieso beschert. Es durfte keiner das zweimal machen, diesen Räucherdienst. Ja, und dieses Los war jetzt auf Zacharias gefallen. Der Räucheraltar, vielleicht erinnern wir uns, wird in 2. Mose 30, Vers 1 bis sowieso beschrieben. Ein Block, 30 mal 30, also eine Elle breit, eine Elle lang, 2 Ellen hoch, also so ein Sockel irgendwo, wo ein Feuerchen drauf gemacht wurde, und dann wurde da drauf geräuchert. Und der stand vor dem Allerheiligsten, also durch den Vorhang abgeteilt, da stand diese Kiste, wo drauf dann der Zacharias räuchern sollte. Also er durfte nicht ins Allerheiligste, da durfte nur einmal im Jahr der hohe Priester rein. Also nicht die eigentlichen Priester, die diesen Dienst verrichteten. Ganz allein im Tempel, sonst keiner da. Die Menge draußen vor dem Tempel, also alle Priester aus der Abteilung sicherlich versammelt, viele Volksmengen beteten für den, der da drinnen diesen Dienst verrichtete, aber er war ganz allein vor diesem Vorhang, wo diese Cherubim drauf gewirkt waren. Und auf einmal sieht er rechts neben diesem Räucheraltar einen Engel stehen. Ich stelle mir diesen Schock vor. Geht doch gar nicht. Einer hier mit mir im Tempel. Aber es ist ein Engel. Er erkennt ihn, denke ich mal, schon sofort. Und der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht. Zacharias, sprich ihn mit Namen an. Fürchte dich nicht, dein Flehen ist erhört. Und er sagt sehr konkret, was passieren wird. Deine Frau wird einen Sohn gebären, du sollst seinen Namen Johannes heißen. Er wird dir zur Freude und zur Wonne sein und viele werden sich über seine Geburt freuen. Und er wird groß sein vor dem Herrn. Weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken, schon von Mutterleibe an mit Heiligem Geist erfüllt sein. Viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihnen hergehen in dem Geist und in der Kraft des Elias, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Einsicht oder zur Gesinnung von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Das war der Höhepunkt in seiner Laufbahn. Es war gleichzeitig eine Zeitenwende für dieses Ehepaar. Denn dieses jahrelange Warten bis ins hohe Alter hat auf einmal ein jähes Ende gefunden und es wurde ihnen prophezeit, da kommt Leben in euer Haus, da kommt neues Leben. Und dieses Leben ist nicht, ja, ich sag mal, nur ein Mädchen, Entschuldigung, nein, es ist ein Junge und ganz besonderer Junge, er wird der Vorläufer des Herrn sein. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass das der Zacharias absolut nicht fassen konnte, was ihm da prophezeit wurde, was ihm da durch den Engel berichtet wurde. Und ich kann schon seine Rückfrage verstehen. Und es gab ja auch im Alten Testament Zweifel an den Zusagen, die durch Engel gemacht wurden, wo dem Abraham zum Beispiel auch gesagt wurde, und er sagte, gib mir ein Zeichen, wie soll ich das glauben? Der Zacharias sagt das auch, und da sagt ihm der Engel, ja, du wirst stumm sein. Das ist schon ein Zeichen, ne? Aber das wünscht man sich nicht unbedingt. So als wenn dir gesagt würde, dein Knie wird dick werden, solange bis ne, das sich erfüllt, und dann ist es wieder dünn. Also, dieses Zeichen ist schon ein Zeichen, ja. Und er kommt raus aus dem Tempel und die Leute sind schon alle sehr kribbelig. Wo bleibt er bloß? Ist da was passiert? Und ja, jedenfalls kommt er raus und gibt dann durch Handzeichen zu verstehen, dass er eine Begegnung hatte. Anscheinend hat man es auch an seinem Gesicht gesehen, dass er irgendwie diese Erscheinung hatte. Ja, wie viele Jahre die für diesen Kinderwunsch, für die Erfüllung des Kinderwunsches gefleht haben, steht da nicht. Aber es war was sehr, sehr schlimm, denke ich mal. Schlimmer als in unserer heutigen Zeit, dass dieses Ehepaar keine Kinder hatte, weil ja, es war eine Schande für die Familie. Es war eine Unehre für die Frau, keine Kinder zu bekommen. Es war kein Segen. Kinder waren Segen. Je mehr Kinder, desto größer der Segen. Kein Kind gleich kein Segen. So war das. So wurden die Leute angesehen. Und jetzt war das vorbei, aber erst im Alter. Ja, das war also wirklich eine Zeitenwende für dieses Ehepaar. 9 Monate lang wird er jetzt stumm sein. Ja, nach einer Woche im Tempeldienst, also geht er dann nach Hause zu seiner Frau, um ihr mit die Begegnung mit dem Engel aufzuschreiben. Die Elisabeth glaubt offensichtlich ihrem Mann, ohne eine Engelerscheinung gehabt zu haben. Das, was der Mann ihr sagt, sie nimmt es so an. Es gibt da keine Diskussion. Gib mir ein Zeichen oder sowas. Wie spricht das für diese Ehe? Das gegenseitige Vertrauen, dass der andere einen nicht irgendetwas erzählt, was ich in Zweifel ziehen muss, sondern wo ich wirklich dem Glauben schenken kann. Wo ist das in einer Ehe so, dass es wirklich so zwischen den beiden ist, dass die sich bedingungslos vertrauen. Was der andere sagt, ist absolut klar, ist wahr, ist nicht irgendwie undeutlich ausgedrückt, sondern tatsächlich für bare Münze zu nehmen und ist wahr. Es gibt gegenseitiges Verständnis dieser beiden. Und ich denke mal an Thomas zum Beispiel, der nicht diesen 10 Jüngern glaubte. Eigentlich, ja, 10 Jünger waren dabei, als der Jesus in die Mitte trat und nach seiner Auferstehung ihnen sagte, fürchtet euch nicht und ihr seht mich ja hier, und der Thomas war nicht dabei. Und die Jünger sagten ihm, wir haben den Herrn gesehen, und er sagte, nee, ich glaube das nicht. Also es ist nicht selbstverständlich, dass man was glaubt, was einem wirklich unreal erscheint. Denn das war unreal. Die beiden hatten das jetzt so lange probiert und das konnte eigentlich ja gar nicht sein. Und trotzdem hat die Elisabeth das geglaubt. Sie wird schwanger und verbirgt sich 5 Monate lang. Steht jetzt nicht, warum sie das gemacht hat. Ob es ihr peinlich war, jetzt ihren wachsenden Bauch zu zeigen, oder ob sie gedacht hat, warten wir mal ab, vielleicht ne, bleibt das Kind ja nicht. Weiß ich nicht. Also steht nicht dabei. Es kann aber auch genauso gut sein, dass sie gesagt hat, nee, jetzt will ich mit meinem Herrn ganz alleine sein. Ich will die 5 Monate nutzen, um meinem Gott zu danken für das, was er jetzt an mir getan hat. Also wir kennen den Grund nicht, aber dann taucht plötzlich die Maria auf, denn nach 6 Monaten kam der Engel Gabriel zu der Maria und hätte gesagt, siehe, deine Verwandte ist auch schwanger. Und das hat die Maria sofort als Anlass genommen zu sagen, ich gehe dahin. Also, ne, ich werde dahin gehen und werde bei ihr sein. Ich will die Freude miterteilen, ich will den Kummer vielleicht miterteilen, die Sorge, wie wird alles werden. Und ich stelle mir das sehr, sehr schön vor, wenn man ein Problem hat und eine andere Frau, ein anderer Junge oder ein anderer Mann erkennt das und steht einem bei und man teilt das. Geteiltes Leid oder ist halbes Leid, geteilte Freude, ist doppelte Freude, so wissen wir das, aber hier hat sich das echt erfüllt und das spricht sehr, sehr für dieses Ehepaar, das wirklich empfänglich auch war, für diese Maria, sie zu beherbergen. Ich denke mal, 3 Monate lang, war sie jetzt dann da. Und die beiden, die haben die letzten Schwangerschaftsmonate von der Elisabeth zusammen geteilt. Ja, und dann, als die Maria auftaucht, hüpft das Kind in ihrem Leibe, das fühlt sie also, dass da was ist, und sie erkennt eigentlich sofort, wir lesen das in Vers 42, und sie rief, die wurde mit Heiligen Geiste erfüllt, das ist also jetzt das zweite Mal, dass wir davon lesen, dass wer mit Heiligen Geist erfüllt wurde, denn das Kind sollte auch von Anfang an mit Heiligem Geist erfüllt werden. Und sie rief aus mit lauter Stimme, Vers 42, und sprach, gesegnet bist du unter den Frauen. Gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher mir dieses, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, wie die Stimme deines Grußes in meine Ohren drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Und glückselig, die geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu ihr geredet ist. Und dann kommt der Lobpreis der Maria. Also Elisabeth erkennt bedingungslos an, dass die Mutter des Immanuel vor ihr steht. Und die Ältere, ich bewundere ihre Demut, dass sie das der Jüngeren so sagt, ne? Dass sie einfach sagt, ihre Bescheidenheit, da steht die Mutter meines Herrn vor mir. Sie ist nicht eifersüchtig zu sagen, du bist die Gesegnete unter den Frauen und nicht ich bin die Gesegnete, weil ich bin ja schon im 6. oder 7. Monat jetzt und ich habe die Zusagen des Engels bekommen. Nein, gar nicht. Demütig steht die Ältere vor der Jüngeren und sie haben ein sehr intensives Gespräch sicherlich geführt, eine sehr intensive Zeit gehabt danach. Und ich denke mal, so funktioniert das, wenn einer den anderen höher achtet. Das können wir Älteren den Jüngeren genauso gegenüber haben, wie die Jüngeren den Älteren gegenüber. Ja, Elisabeth wird hier eigentlich in diesen Worten und in diesen Versen zur Prophetin, weil sie auch das Zukünftige da andeutet und ausspricht. Ja, ich möchte gerne noch weiterlesen. Ab Vers 56. Weil die Geschichte, die ist jetzt hier nicht zu Ende. Und Maria blieb ungefähr 3 Monate bei ihr und sie kehrte nach ihrem Hause zurück. Für Elisabeth aber wurde die Zeit erfüllt, dass sie gebären sollte und sie gebar einen Sohn. Und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr seine Barmherzigkeit an ihr groß gemacht habe. Und sie freuten sich mit ihr. Es geschah am 8. Tag, da kamen sie, das Kindlein zu beschneiden. Und sie nannten es nach dem Namen seines Vaters Zacharias. Und seine Mutter antwortete und sprach, nein, sondern er soll Johannes heißen. Und sie sprachen zu ihr, niemand ist aus deiner Verwandtschaft, der diesen Namen trägt. Sie winkten aber seinem Vater zu, wie er etwa wolle, dass er genannt werde. Und er forderte ein Täfelchen und schrieb darauf, Johannes ist sein Name. Und sie verwunderten sich alle. Alsbald aber wurde sein Mund aufgetan, seine Zunge gelöst, und er redete, indem er Gott lobte. Und Furcht kam über alle, die um sie her wohnten. Und auf dem ganzen Gebirge von Judäa wurden alle diese Dinge besprochen. Und alle, die es hörten, nahmen es zu Herzen und sprachen, was wird doch aus diesem Kindlein werden, denn auch des Herrn Hand war mit ihm. Sein Vater und Zacharias, sein Vater, wurde mit Heiligem Geist erfüllt und weissagte und sprach. Also das dritte Mal, die ganze Familie mit Heiligem Geist erfüllt. Nicht alle zusammen, aber nacheinander. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er besucht und Erlösung geschafft hat seinem Volke und uns ein Horn des Heils aufgerichtet hat in dem Hause Davids, seines Knechtes, gleich wie er geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von alters her waren. Rettung von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen. Um Barmherzigkeit zu vollbringen an unseren Vätern und seines heiligen Bundes zu gedenken, des Eides, den er Abraham, unserem Vater, geschworen hat, um uns zu geben, dass wir gerettet aus der Hand unserer Feinde ohne Furcht ihm dienen sollen, in Frömmigkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, und du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten, um seinem Volke Erkenntnis des Heils zu geben in Vergebung ihrer Sünden, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, in welcher uns besucht hat, der Anfang aus der Höhe, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens. Das Kindlein aber wuchs und erstarkte im Geist und war in den Wüstenein bis zum Tage seines Auftretens vor Israel. Bis dahin war eigentlich alles so den geregelten Gang gegangen, aber es war wirklich eine Wende dieser Zeit, denn er wird das Herz der Väter zu den Kindern hinwenden oder bekehren, so wie das schon in Maleachi im letzten Vers des Alten Testamentes beschrieben ist. Eigentlich ja, die Väter, die hatten das Sagen. Man merkt es sehr, sehr deutlich bei der Namensgebung von dem Johannes. Es war undenkbar für einen Juden, für einen Israeliten, dass ein anderer Name aufs Tablett kam. Geht gar nicht, weil die Vorfahren, dem Namen mussten immer weitergegeben werden. Natürlich. Klar, und wo sie es dann bei der Mutter nicht hinkriegten, haben sie es dann bei dem Vater versucht. Der soll doch sagen, jetzt wie der heißt. Es geht doch gar nicht, ne? Es war tatsächlich, es war ein Umkehren der Dinge, die da jahrelang Sitte waren. Und ich bewundere auch darin das Ehepaar, weil sie sind da völlig einig. Und wie ist das so, wenn die Kinder das nicht bei ihr erreichen, was ist dann? Sie gehen natürlich zum Vater und sagen, ne? Ich möchte gerne dies oder das haben. Darf ich da hingehen? Habe ich noch ein Eis? Ja, wohl dem, der dann sagt, was hat denn die Mama gesagt? Erste Wort zählt. Ja, es ist so, es wird immer bei beiden probiert, irgendwas herauszukitzeln. Und die Kinder wissen auch sehr genau, bei wem sie ein bisschen mehr erreichen können als bei dem anderen. Naja, und hier die Volksmenge, die da stand, und die Priester, die da sehr erstaunt hatten, so, die hatten das auch nicht begriffen, dass sie das so entschieden hatten. Und ja, ich denke, dass der Zacharias auch sehr unmissverständlich und deutlich dann klar kundgetan hat, Johannes ist sein Name, nicht wir werden ihn so nennen, sondern es ist klar und deutlich. Und wohl dem, auch wenn wir uns da nicht scheuen, Dinge klar auszusprechen, wo die Menschen uns vielleicht für belächeln und denken, das geht gar nicht. Aber wenn wir uns an Gottes Anweisung halten und sie weitergeben in der Klarheit, die er auch in seinem Worte uns gegeben hat, dann ist das gesegnet. Und die beiden wurden gesegnet durch diesen Jungen, der bei ihnen doch dieses Leben grundlegend verändert hat. Ja, wir haben gesehen, dass sie beide gerecht vor Gott lebten und versuchten also seine Gebote zu erfüllen und die Satzungen einzuhalten. Und das Ehepaar gibt die Hoffnung auf die Erfüllung des Kinderwunsches nicht auf, auch wenn es unmöglich erscheint. Sie beten also beide Wir beten intensiv dafür. Dein Flehen habe ich gehört. Ja, wie oft vergessen wir dann, wenn irgendetwas nicht mehr erfüllbar scheint, die Bitte dafür? Wie oft passiert es, dass wir Dinge, die wir zugesagt haben, wir beten dafür, dann vielleicht nicht mehr machen, weil es nicht mehr so akut ist, nicht mehr so. Wir sind da in dem Trend der Zeit. Das Neueste kommt auf die Titelseite und beschäftigt die Menschen, solange bis denn das Nächste kommt und dann wieder für 3 Wochen lang in aller Munde ist. Aber wir sollten tatsächlich sehen, dass wir Dinge, die wir zugesagt haben, auch einhalten. Auch wenn es aussichtslos erscheint, unserem Herrn diese Bitten vorbringen, denn er kann Dinge wenden, die, so wie wir es gar nicht für möglich halten. Ja, und sie haben den nötigen Respekt im Umgang miteinander, die beiden. Das finde ich auch sehr, sehr schön zu sehen. Sie Elisabeth ist eine Frau mit einem sehr, sehr starken Charakter, trotzdem demütig, wie man sieht in dem Gespräch mit der Maria zum Beispiel auch. Und ich denke, sie haben bedingungslos angenommen und gegen ihre Zeitgenossen verteidigt das, was der Engel ihnen gesagt hat, also das mit der Namensgebung zum Beispiel. Beide haben das so verteidigt. Und dass die gesamte Familie zu unterschiedlichen Zeiten mit diesem Heiligen Geist erfüllt wurde, das zeigt doch, dass sie Raum dafür hatten. Da frage ich mich natürlich, womit sind meine Gedanken erfüllt? Habe ich Raum für den Heiligen Geist? Kann er mich überhaupt erfüllen oder ist mein Inneres so erfüllt, dass da gar kein Platz für den Geist ist, da zu wirken? Also schon ein schönes Ehepaar und sind schon sehr schöne Zeichen und sehr schöne Dinge, die über dieses Ehepaar gesagt werden. Und ich wünsche mir, dass wir auch dem Geiste mehr Raum in uns geben können, in uns zu wohnen und durch uns zu wirken.